Alle reden vom großen Umbau der Portfolios, raus aus den USA, rein nach Europa. Und einen Fachbegriff gibt es dafür auch. Mega. Make Europe great again. Aber wenn man genau hinschaut, sieht's eher nach Stillstand als nach Aufbruch aus. Ist das Mutlosigkeit, pure Trägheit oder vielleicht sogar Kalkül? Genau darüber rede ich jetzt mit Stefan Schrader. Er ist Kapitalmarktstratege und Portfolio-Manager, der direkt aus den Gesprächen mit den Schwergewichten der Branche kommt. Schönen guten Tag, Herr Schrader.
Hallo, Herr Kerscher.
Herr Schrader, Sie hören von großen Investoren, alle wollen weniger USA, aber keiner zieht es konsequent durch. Was ist denn eigentlich der Grund für dieses Zögern?
Ja, jetzt durch die enorme Kurserholung seit April, seit diesem Rückschlag durch die Zollankündigung, entsteht wieder Druck bei den Managern. Die USA sind sensationell gelaufen. Es ist in der Kürze der Zeit der stärkste Kursanstieg, den wir historisch gesehen haben. Und dann entsteht natürlich bei all denen, die nicht dabei sind, auch der Druck, sich zu rechtfertigen bei den Vorgesetzten, bei den Investoren, wieso man nicht dabei ist. Und jetzt wird es wieder eine self-fulfilling prophecy. Man muss auch sehen, es ist viel Geld zurückgekehrt, vor allem bei Retail-Anlegern. Die haben getrieben, den Markt vor sich her getrieben, gar nicht so wissenschaftlich tief durchanalysiert, sondern buy the dip, also kaufe den Rückschlag, das, was gepredigt wird in vielen YouTube-Videos und auch die letzten Jahre eine gute Idee war. Jetzt ist es so, dass über 80% der Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison, wo die Quartalsergebnisse präsentiert werden, aus dem Standard & Poor's 500 bessere Ergebnisse abgeliefert, also gemeldet haben, als von den Analysten erwartet. Also auch da ist ein positives Momentum entstanden. Und es ist so, dass wir die höchsten jemals angekündigten Aktienrückkaufprogramme der Geschichte jetzt in den Büchern haben. Das heißt also ein weiterer Rückenwind oder man könnte auch sagen eine weitere Doping-Injektion auf der Käuferseite, wodurch die US-Aktien scheinbar endlos in die Höhe steigen können. Und deswegen traut sich keiner, das durchzuziehen, was sich fundamental abzeichnet, nämlich dass die Probleme in den USA an vielen Stellen und die inzwischen recht spekulativ hohen Bewertungen der Aktien, die schlicht einfach nicht mehr so viel Luft zulassen nach oben, dass diese mehr um sich greifen und dann eben auch zu Korrekturen oder zu Stillstand führen und andere Regionen attraktiver machen. Und deswegen traut sich das niemand, weil der Zug halt noch fährt. Die Party geht weiter und man möchte dabei sein.
Lassen Sie uns doch, bevor wir nochmal über die Privatanleger sprechen, noch kurz bei den großen Adressen bleiben. Und ich rede hier von Amundi, Fidelity, Goldman Sachs, PIMCO und Vanguard. Da hat man ja das Gefühl, dass sie gedanklich irgendwo in den 90ern hängen geblieben sind. Oder ist das schlicht das Gewicht von Billionen, das jede Bewegung schwerfällig
macht? Ja, ich muss der Ordnung halber sagen, man darf sie natürlich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Und es ist auch so, dass viele einige dieser Häuser haben zum Beispiel auch Fonds, die unheimlich viele Freiheiten den Managern zulassen. Und bei den Managern sieht man das, was man als Contrarian-Ansatz bezeichnet, teilweise auch wirklich ganz andere Portfolioaufstellungen. Aber die Realitäten sind, dass sehr große Volumen einfach indexnah investiert sind. Und diese großen Titel, also die größten 10 Titel im Standard & Poor's, machen 40% des Standard & Poor's Gewichts aus. Microsoft und Nvidia zusammen sind inzwischen über 15% dieses 500 Aktientitel umfassenden Indexes und Nvidia selbst, um nochmal die Dimension vor Augen zu halten, ist mehr als doppelt so groß wie der DAX 40 in Deutschland, also die 40 relevantesten Börsenunternehmen. Und dadurch ist es so, da die Anleger sich die letzten Jahre darauf eingeschossen haben, auf diesen, sagen wir auch sehr robusten Trend, seit 10-12 Jahren indexnah zu investieren und Momentum getrieben zu investieren, weil die Anleger das Geld dorthin geben, muss man sich natürlich auch drum kümmern. Das ist ja das Mandat. Am Ende ist der Anleger mündig, entscheidet selbst. Und von daher geht es ein bisschen, geht es Hand in Hand. Mich überrascht manchmal die Energie, die in das Rausquetschen von Bruchteilen, von Prozentsätzen oder Promillen bei der Performance im Vergleich zum Index investiert werden, im Verhältnis zu dem unheimlichen Potenzial, was da ist, wenn man sich eben trauen würde, größere Abweichungen vom Index einzugehen.
Ja, da stellt sich für mich natürlich dann die Frage, ne? Wenn am Ende viele Fondsprodukte fast wie ein Index laufen, warum gibt es dann so viel Aufwand für minimale Abweichungen? Ist das wirklich noch smarte Strategie oder eher Alibi-Management?
Ja, die Branche ist schon recht volumensgetrieben Und wenn Sie, also wir bewegen uns ja nun mal in einem Umfeld, wo ETFs und indexnahe Investments recht bedeutsam geworden sind. Die Kostensensitivität ist an vielen Stellen der Welt recht hoch. Der Wettbewerb ist hoch. Man hat inzwischen absurd niedrige Kosten bei Passivinvestments und ETFs. Und da geht es dann natürlich auch um Kleinigkeiten, also um Nachkommastellen. Es ist meiner Meinung nach der falsche Fokus. Ja, aber ein Stück weit ist es da so, wenn die Masse das fordert, dann wird es eben gemacht. Und ich sprach vor kurzem auf einer Konferenz mit einem dieser Manager, der eine Strategie hat, die über 80 Milliarden schwer ist, der am Tag vorher dann eben von einem Kunden nochmal eine Milliarde bekommen hat. Und das ist eben so, wenn Sie da eben jetzt 0,3% mehr pro Jahr langfristig schaffen, als ein rein passives Investment mit einem Produkt, was in dem Fall jetzt 0,17% pro Jahr kostet, dann ist das in absoluten Zahlen gerechnet eben für diese Kategorie der Investoren spannend. Für die meisten ihrer Zuschauer und Zuschauerinnen, glaube ich, geht es um was anderes, weil man in einem Umfeld wie jetzt wirklich mehrere Prozentpunkte pro Jahr mehr Ertrag erzielen kann als im Index. So ist meine Prognose für die nächsten Jahre.
Sie sagten ja, Privatanleger sorgen inzwischen für Momentum, sei es über ETFs oder Einzelaktien. Aber ist das wirklich ein Paradigmenwechsel oder auch nur ein Strohfeuer?
Das werden wir beide so in zwischen 6 Monaten und 5 Jahren beurteilen können. Weil, sag mal, es steht mal wieder ein größeres Durcheinander an der Börse an. Also ich meine nicht solche Korrekturen wie im April oder so, sondern das wird kommen und dann wird man das sehen. Jetzt ist es überraschenderweise so, und das ist auch ein Stück neu, dass wenn am Markt eine große Unruhe entsteht, die Panik sich bei Privatanlegern in Grenzen hält und sie eher stabilisierend wirken. Und das ist früher anders gewesen. Wenn es eng wurde an der Börse, haben diese Anleger am emotionalsten reagiert und prozyklisch in die Kursrückgänge reinverkauft und dann auch zu Panik geführt und zu noch stärkeren Abverkäufen. Aktuell ist es so, dass die Privatanleger stabilisierend wirken. Die Frage ist, wie es wäre, wenn es jetzt wirklich mal substanzielle Probleme gäbe. Ich hatte ja eben gesagt, über 80% der Unternehmen haben die Analystenerwartung übertroffen bei den Gewinnmeldungen für das letzte Quartal. Das heißt, da ist unheimlich viel Feuerpower auch. Also im Moment kann man sich das ja auch relativ leicht schönreden, weil es läuft ja in absoluten Zahlen gut. Das, was Menschen wie ich immer ansprechen, ist, welchen Preis bezahle ich für diese Gewinne an der Börse? Also sprich, wie sind die Bewertungen der Unternehmen? Und da sind, glaube ich, sehr viele Privatanleger, natürlich nicht ihre Zuschauer, das ist klar, aber die anderen, da sind viele auf dem falschen Dampfer, weil sich eben derart hohe Bewertungen wie teilweise mehr als 100-fach Jahresumsatz oder selbst eine Nvidia, die ein unfassbar tolles Unternehmen ist, ja. Man mit über 40er Kursgewinnverhältnis, also man zahlt über 40 Jahresgewinne im Voraus, um sich bei Nvidia beteiligen zu dürfen. Das sind schon sehr sportliche Bewertungen und die werden nicht nachhaltig standhalten. Und dann wird es eben spannend. Also wenn sich eben auch mal diese substanziellen Nachrichten verschlechtern, wie sich dann Privatanleger verhalten. Und ich glaube, es macht umso mehr Sinn, auf Bewertung zu achten und diese, sag ich mal, Steroide wie die Aktienrückkäufe und dergleichen, die da in den Markt injiziert werden, denen mal ein bisschen Raum zu geben, das zu berücksichtigen. Das ist eine legale, massive Aktienmarktmanipulation, wenn man über 1 Billion neues Geld in einem Jahr investieren kann oder ein Unternehmen, das alle kennen. Apple hat zum Beispiel in Aktienrückkaufprogramme in den letzten 10 Jahren über 700 Milliarden US-Dollar gesteckt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das sind also Aktien, die künstlich vom Markt weggenommen werden, das Angebot verknappen und dadurch natürlich massiv kursstabilisierend wirken. Und deswegen im Moment klarer Stabilitätsfaktor. Aber die Kassen werden auch schmaler. Vielleicht reden wir noch drüber in den USA. Es zeichnet sich ab, dass die Konsumenten auch teilweise jetzt ihre Rücklagen verbrauchen und die Feuerpower zum Nachkaufen muss ja auch da sein. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn keine Liquidität da ist, man kann nicht nachkaufen, wenn man voll investiert ist, dann sieht es auch schlechter aus.
Für Privatanleger wirkt das Ganze, also das Verhalten der Großinvestoren, ja irgendwie wie ein Theaterstück, ne? Der Beschluss ist gefasst, aber die Handlung wird nicht gespielt. Wie können denn Privatanleger diese Zeit des Abwartens klug nutzen? Oder anders gefragt, welche Branchen und Sektoren in Europa wirken für Sie jetzt schon wie die echten Hidden Champions?
Ja, also die Idee bei Europa generell ist, das ist mir ein Anliegen, das nochmal dazu zu sagen, die meisten Anleger denken ja jetzt nicht immer in 10 Jahre plus, sagen wir mal so. Ja, also wenn es jetzt 10 Jahre plus wäre, dann müsste man bei den entwickelten Märkten über Japan tatsächlich auch viel nachdenken und vor allem müsste man Emerging Markets kaufen. Ja, da boomt es jetzt schon an vielen Stellen und so ein Land wie China, das eine tiefe Krise hat, da ist es so schlecht, da kann es eigentlich nur besser werden. Und man hat dort eine Reihe Zusatzeffekte, die positiv wirken, wie Demografie, relativ niedrige Verschuldung, teilweise Haushaltsüberschüsse und so weiter. Viele, das ist auch meine These und warum ich im Moment Europa etwas mehr in den Vordergrund rücken möchte, seit einiger Zeit auch glücklicherweise selbst übergewichtet bin mit meinen Investments in den Portfolien, ist, viele Anleger denken wiederum auch nicht wie die Trader, also ganz kurzfristig, ist ja auch Mode geworden, sondern denken so 3 bis 5 Jahre. Ja, das ist so. Wenn eine Investitionsidee nicht sofort aufgeht, das ist so eine Geduldsspanne, die die Menschen durchhalten und was irgendwie greifbar ist. Und da ist Europa relativ attraktiv, weil wir aus einer Phase kommen mit wahnsinnig viel Problemen. Die sind ja auch noch nicht behoben. In Deutschland haben wir das 3. Rezessionsjahr hintereinander. Wir haben relativ viel politisches Chaos gehabt. Also das Gegenstück zu den USA in der letzten Dekade, wo alles perfekt lief und es massive Subventionen von staatlicher Seite und von Notenbankseite gab. Und man verdient das Geld an der Börse eben immer durch die Entwicklung in der Zukunft. Das heißt also die relative Entwicklung. Wenn etwas also sehr schlecht war und wird jetzt weniger schlecht und vielleicht irgendwann okay, dann werden Sie da sehr viel mehr Kursgewinne erzielen mit Ihren Aktieninvestments, als wenn es perfekt gelaufen ist, so wie in den USA, und in Zukunft sehr gut läuft, dann werden sie dort weniger Geld verdienen. Und in Europa ist der Anstieg, der ja schon beträchtlich war dieses Jahr, sehr stark getrieben durch Banken und durch Rüstungsunternehmen. Gerade bei Rüstungsunternehmen, die davon profitieren, sind die Bewertungen teilweise meines Erachtens absurd. Und was ich dort mache und auch empfehlen würde, ist, sag mal, breit aufgestellt und auch in der zweiten Reihe Investments zu suchen, tatsächlich mal wieder nachzudenken über Small Caps oder sogar Micro Caps, wenn man noch dynamischer unterwegs ist. Weil die sind in den letzten Jahren richtig schlecht gelaufen. Also anders als zum Beispiel ein DAX, den viele vor Augen haben, der schon ordentliche Gewinne eingespielt hat. Wie gesagt, viel getrieben durch Banken und Rüstungsunternehmen. Haben so kleine und sehr kleine Unternehmen in Europa, aber auch in Deutschland wirklich einen schlechten Verlauf gehabt und noch viel Luft nach oben. Und wenn Sie ein konkretes Beispiel haben wollen, dann kann ich Ihnen auch noch eins geben, um zu zeigen, welche Psychologie gerade in die Märkte in Europa eingepreist ist und wie absurd das ist, wenn man sich das genauer anschaut.
Ja, jetzt geben Sie mir das Beispiel, da warte ich jetzt drauf.
Was sollen Sie da auch sagen? Ne, ich habe auch da vorweggeschickt, das ist jetzt keine Aktien-Einzeltitel-Kaufempfehlung oder so, sondern ich finde, es ist tatsächlich ein gutes Beispiel, um greifbar zu machen, diese Psychologie, dass es wichtig ist, ein Unternehmen zu, also wenn man ein Unternehmen, das eine Krise hat, aber extrem billig ist, einkauft, ist das als Börsianer viel schlauer, als wenn man ein Sensationsunternehmen wie Nvidia einkauft. Warum will ich VW als Beispiel nehmen? VW hat letztes Kalenderjahr 19 Milliarden operativen Gewinn gemacht. VW hat 180 Milliarden Eigenkapital in den Büchern stehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Aktionäre im Moment davon ausgehen, dass VW eigentlich in die Insolvenz geht. Und diese Absurdität, finde ich, sieht man bei VW besonders gut. Das Unternehmen ist krisengeschüttelt, hat wahnsinnige Fehler gemacht, kommt von 11 Millionen verkauften Autos, ist jetzt noch bei ungefähr 9 Millionen, hat Probleme in China und an vielen Stellen. Aber diese Übertreibung der Annahme, finde ich, also ich meine, die verkaufen immer noch 9 Millionen Autos, haben 650.000 Mitarbeiter auf der Welt. Also, und das ist ein Beispiel dafür, meines Erachtens, wie übertrieben Bewertungen an der Börse teilweise sein können.
Ein Beispiel, das für sich spricht. Also, Make Europe Great Again ist erstmal keine besonders gute Strategie bei diesen absurden Entwicklungen. Also auf die Bewertung gucken, sich Sektoren, sich einzelne Märkte angucken. Auch Japan gehört dazu. Und das sei an dieser Stelle auch nochmal bekräftigt, auch wenn wir hier über Apple, Nvidia und Volkswagen gesprochen haben. Alles keine Empfehlungen, es waren alles Beispiele. Vielen Dank, das war wieder sehr spannend. Vielen Dank, das war Stefan Schrader, der Kapitalmarktstratege und Portfolio-Manager aus München, der mir jetzt zugeschaltet war. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schrader.
Sehr gerne, Herr Kerscher, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.